mein Geheimnis ist, jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn man es formuliert, ich finde hin und wieder auch Männer attraktiv. Das ist mein Geheimnis.
Und wie kommt denn das an, wenn du das sagst?
Dass es muss ein Geheimnis sein. Ja, eben genau,
jetzt ist keins mehr.
Jetzt ist keins mehr, danke.
Das ist «Wahrheit, Wein und Eisenring», das ehrlichste Gesprächsformat der Schweiz. Mein Name ist Yvonne Eisenring, ich bin in der Olea der Langstrasse in Zürich. Es ist 16:30 Uhr am Nachmittag, die Bar hat extra für uns aufgemacht, damit wir ungestört können über Themen reden, wo man sonst öffentlich nicht so oft darüber redet. Vis-à-vis von mir mit viel Abstand sitzt der Bestsellerautor Thomas Meyer. Der Thomas Meyer hat mit seinem Debütroman «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» einen riesen Bestseller gelandet. Das Buch ist vor 3 Jahren verfilmt worden und ein Schweizer Kinohit geworden. Der Schriftsteller lebt in Zürich, hat einen 8-jährigen Sohn und ist 46. Ich freue mich sehr, bist du da. Und wir würden jetzt mit einem Glas Wein anstoßen, aber es ist noch ein bisschen früh und du trinkst vor allem sowieso keinen Alkohol.
Das stimmt.
Noch nie? Also hat es einmal so einen Wendepunkt gegeben, weil du zu viel getrunken hast?
Schon auch getrunken. Aber du hast ja gerade gesagt, ich sage jetzt 46. Ich habe in den letzten paar Jahren meine sehr glückliche Ehe mit dem Alkohol versucht zu retten. Aber wir mussten uns trennen vor einem halben Jahr. Es ist wirklich, der Preis ist zu hoch geworden. Ich habe wirklich so schlecht geschlafen und so zu brennen gehabt.
Und jetzt gibt es
gar wenig Alkohol. Nein, ich habe dann wirklich aufgehört. Ich fand, für was? Es ist so. Mein Sohn trinkt ja nie und ist immer gut drauf. Und ich glaube, da gibt es auch einen Zusammenhang.
Okay, er ist 8.
Ja.
Mit 8 trinkt man auch noch keinen Alkohol.
Nein, aber da sieht man ja, dass, wenn jemand keinen Alkohol trinkt, ist er in einem Zustand von ständiger Heiterkeit.
Aber dann hast du vorher nicht zu viel getrunken oder hast du einfach die paar Mal, die du getrunken hast, hast du nachher nicht gut schlafen können?
Ich sehe jetzt gerade, dass ich mich ein bisschen in Ecken manövrieren kann bereits. Nach 15 Sekunden.
Das fand gut an.
Nein, ich habe nicht zu viel getrunken, aber wenn ich getrunken habe, dann, ich würde jetzt mal sagen, schon eine Flasche Prosecco teilt mit jemandem.
Das, ja, okay, das
und, aber das allein ist mir schon wirklich nicht mehr bekommen.
Aber du hättest ja können, ich meine, dass Prosecco wirklich einen übersäuerten Magen gibt, könnte ich dir auch sagen.
Ah, das sagst du mir jetzt.
Ja, man jetzt könnte auch einfach zum Beispiel Rotwein trinken. Aber ich kann mega keine Werbung
Rotwein
machen.
Rotwein deprimiert mich. Ich finde Rotwein so etwas Trauriges.
Nein, so etwas, aber ich darf überhaupt nicht jetzt da Werbung machen für Wein. Das ist total schwierig. Wir wollen ja nicht über Wein reden, wir reden ja über Tabus. Und ich tue immer noch schnell erzählen, dass, von wo ich die Menschen, die ich einlade, kenne. Weil ich lade ja vor allem einfach Leute, die ich wahnsinnig spannend und interessant finde. Und wir kennen uns, weil du hast zu «Wolkenbruch» selber das Drehbuch geschrieben. Und weil ich selber ein Drehbuch schreibe, und also ich bin angefragt worden ja von einer Produktionsfirma, und dann mache ich das so, dann suche ich mir Menschen, die mir Tipps geben können, also die auch schon Drehbücher geschrieben haben, und habe dann dich kontaktiert vor ein paar Monaten. Und von all den Leuten, die ich über das Drehbuch schreibe, geredet habe, hast du eigentlich die lustigsten Tipps gegeben. Weil alle haben gesagt, du musst einen Aufbau machen und du musst ganzen Haufen, du musst die Wendepunkte definieren und dann musst du ein Gerüst machen und dann musst du das machen. Und das Dialog schreiben machst du ganz am Schluss. Und du hast einfach gesagt, ja, fangst einfach mal an mit Dialog schreiben. Und ich habe das sehr beruhigend gefunden, weil es so einfach klingt. Machst du all deine Sachen so? Einfach mal anfangen. Ich habe noch nicht angefangen.
Ja, dann kannst du eigentlich nichts brauchen von dem, was dir gesagt wurde.
Aber ich würde es nach deinem Schema machen.
Ja, das Schema funktioniert für mich halt. Ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene Herangehensweisen für Künstler ins Arbeiten. Auch egal, ob es jetzt ein Buch ist oder ein Drehbuch. Und es gibt sehr systematische Geister, wo wirklich ein Gerüst brauchen, auch, um es dann abfüllen können. Wo auch eine Liste würden machen mit Kapitel und Inhalt und dann einfach Kapitel für Kapitel würden abschreiben. Ich bin halt nicht so. Ich bin da viel zu impulsiv und wenn ich eine Idee habe, fange ich einfach mal an, sie umzusetzen. Es ist mir ziemlich egal, ob das ein Gerüst hat oder nicht, weil man kann das auch nachher noch machen.
Aber kommt es dann auch vor, das kommt bei mir vor, ich habe einen Roman geschrieben und im letzten Drittel habe ich gemerkt, dass etwas nicht funktioniert am Anfang, weil ich eben auch arbeite, wie du, dass ich einfach darauf losschreibe. Und jetzt bin ich so frustriert, dass ich den Roman einfach nicht mehr anlange, weil ich müsste wirklich fast alles ändern.
Wie lange dauert die Frustration schon an?
Lang. Ich habe einen anderen Roman angefangen und ein anderes Sachbuch fertig geschrieben in dieser Zeit. Einfach weil ich die Lust, das nochmal aufzurollen, ist wirklich klein.
Ja, also ich hoffe, dass du wieder in eine Stimmung kommst, wo du die Lust wirst haben.
Weil aber hast du das schade. Problem nicht?
Mal, natürlich habe ich das Problem. Das und Problem dann? Ist unvermeidlich.
Gehst du nochmal zurück?
Ja, also wenn es nötig ist, etwas wirklich umzubauen, weil ich merke, es funktioniert nicht, dann baue ich es um.
Okay. Also gut, aber
ich fände es schade, wenn jetzt in deinem Fall dass es ein Killer-Argument wäre für die ganze Geschichte, nur weil du jetzt aktuell
andere Sachen spannender
für zehn mir zu faul bist, um den Aufwand zu betreiben, der da offenbar nötig ist.
Genau, aber wir reden auch nicht über das Bücherschreiben. Wir spielen das Spiel Tabu.
Du hast mir ein Kärtchen gegeben.
Ich habe dir ein Kärtchen gegeben. Und auf diesen Kärtchen hat es Begriff, sogenannte Tabuthemen. Und du nimmst nachher verdeckt eine Karte nach der anderen. Und über die Begriffe, die draufstehen, reden wir. Und das Gespräch dauert 35 Minuten. Und wenn du aber vorne total am Limit bist und innerlich zusammenbrichst, dann darfst du abbrechen. Es ist alles möglich in diesem Podcast. Das Einzige, was nicht erlaubt ist, ist nicht ehrlich sein.
Fluchen geht aber.
Fluchen geht, es wird einfach gepipst. Du darfst, okay. Willst eine Karte ziehen.
Und die Idee ist, dass alle Kärtchen durchgeschafft werden?
Das wäre ein bisschen gleich. Nein, wir machen einfach so lange, wie wir mögen. Nach 35 Minuten laufen wir da raus.
Right on.
Okay.
One Night Stand.
Fangen an mit dem Thema One Night Stands. Du bist jetzt aber in einer Beziehung, dann gehe ich davon aus, du hast jetzt nicht so viele One Night Stands.
Ja, mal immer wieder. Aber einfach mit der gleichen Frau.
Was haltest du sonst von One Night Stands?
Ich finde, es ist etwas, wo, wo in eine Lebensphase hineingehört, in der ich nicht mehr bin. Also nicht gegen One-Night-Stands und flüchtige Bekanntschaften, aber ich freue mich sehr darüber, dass mir andere Sachen wichtiger geworden sind.
Was findest du schlecht an One-Night-Stands? Oder wieso bist du froh, ist diese Phase vorbei?
Weil es doch wirklich sehr flüchtig ist und sich nicht um die echte Begegnung kümmert. Ich merke übrigens gerade, echte One-Night-Stands hatte ich recht wenig gehabt, sondern es sind dann meistens so eher kurze Liaisons gewesen.
Also so 2, 3 Four-Night-Stands?
Ja, Week-Stands.
Week-Stands. Und dann nach einer Woche hast du die Person ausgewechselt. Hast dich getrennt.
Oder es war einfach so leise gewesen, dass man es wiederholt hat. Aber wirklich One-Night-Stands.
Was definierst du als One-Night-Stands? Dass du in eine Bar reingehst, jemanden kennenlernst, den heimnimmst, oder?
Das ist mir eh nie passiert.
Du bist nie in einer Bar, hast jemanden kennengelernt und den heimgenommen?
Nein, ich habe auch nie wirklich eine Frau angesprochen. Ich bin ernsthaft, das war nie mein Ding gewesen. Ich habe auch immer Männer beneden, die das haben können. Mich hat nur schon der Gedanke daran völlig verlegen gemacht. Und zum Glück habe ich mich schriftlich immer ausdrucken können. Und damals, wo das mit diesen One-Night-Stands noch ein Thema war, hat es ja die Chatrooms gegeben. Also wir reden von Ende 90er Jahren. Und so habe ich ganz leicht, ohne irgendeinen Mut aufzubringen, natürlich können die Frauen ansprechen, einfach online.
Aber da hast du nicht gewusst, wie sie ausgesehen. Das war noch vor Tinder.
Also es hat dann auch Blind Dates gegeben, wo die einen sehr lässig rausgekommen sind. Aber das wirkliche, das Klischierte in die Bar reingehen, jemanden ansprechen und das Zweite wieder rauslaufen. Ich glaube, das ist so nie vorgekommen.
Ich glaube, wir müssen schnell die Chatrooms erklären für alle Leute, die ja aufgewachsen sind nach den Chatrooms. Wie haben die funktioniert?
Die haben so funktioniert, da hat es eine Website gegeben, wie zum Beispiel, ich glaube, Swiss Info. Und da hat man sich einen Nickname geben und hat sich dann eingewählt. Und dann ist es so eine Timeline, aber einfach aus einzelnen Textbeiträge eher kurzer gsi. Es ist so,
ganz viele verschiedene haben reingeschrieben.
Manchmal hat es viele Leute im Chat gehabt, hat man damals gesagt. Natürlich, abends spät sind es weniger gsi. Der Tag durch hat es viel gehabt. Und dann hat man auch so ein bisschen Habitué wieder getroffen. Und ich habe recht viele Leute kennengelernt, so, mit denen ich nachher auch befreundet war. Das war wirklich lässig.
Und dann hast du reingeschrieben, hallo, ich bin so und so alt, sehe so und so aus. Oder was hast du denn
nein, gar nicht. Es ist nicht um das gegangen, sondern es hat ähnlich wie bei Twitter einmal so aktuelle Gesprächsthemen gegeben.
Okay.
Es hat immer wieder Neonazis gegeben, die getrampelt sind und gefunden haben, ho, ho, Sieg heil, und sich dann ergötzt haben daran, dass man sie zurechtgewiesen hat oder rausgerührt hat. Man konnte Leute blockieren dort schon. Es war so ein bisschen wie eine Bar, wo einfach alle gleichzeitig geredet haben und alle alles von allen gehört haben.
Und man ist zu Hause im Pyjama vor dem Bildschirm. Das ist schon ein Unterschied.
Oder man war im Büro vor dem Bildschirm. Und es war wirklich eine sehr interessante Zeit. Es hat E-Mails gegeben. Einige Leute haben ein Handy gehabt, ein Natel D. Zu denen habe ich auch gehört, aber sehr viele haben das nicht gehabt. Und es hat eben die Chatrooms gegeben. Und sonst nichts.
Und nachher bist du an Blind Dates gegangen. Also dann hast du nicht gewusst, wie die Person aussieht, und dann ist aus denen aus ein One-Night-Stand entstanden.
Ja, oder man hat dann schon gewusst, wie der andere aussieht. Eben entweder, weil er sich ein Profilbild gegeben hat, oder weil man dann halt per Mail privat weiter gechattet hat. Chat, ein Wort, das es nicht mehr gibt.
Ja, interessant, ja.
Aber das war damals meine Möglichkeit, Frauen kennenzulernen. Weil wirklich in einer Bar stehen.
Hast du denn das Tinder-Zeitalter nie mitgemacht? Das ist ja so quasi der Tummelplatz für One-Night-Stands.
Ist das so?
Das zeigt man. Also yeah. Dort bist du natürlich, es ist vielleicht ein bisschen wie Chat, einfach, dass du vor allem mehr Fotos siehst und nicht jemanden, der schreibt.
Ja, also ich bin 2-3 Mal auf Tinder angemeldet gewesen, aber ich hatte nie ein Match gehabt.
Du hast nie ein Match gehabt?
Nein.
Also was, du hast nie ein Match? Du hast keinen einzigen Match gehabt?
Keinen einzigen.
Das glaube ich dir doch nicht. Wirklich?
Charmant von dir, aber wirklich.
Okay, Minette, das ist wirklich. Das ist,
nein,
ich weiß nicht, was
ich weiß,
du mit Tinder falsch gemacht hast.
Ich weiß es aber auch nicht. Also, man hat mir nicht mehr gesagt,
kein einziger Match.
Ganz einfach Date. Und
also, wie lange bist du drauf gewesen?
Ja, mal nicht so lange. Es hat mich natürlich frustriert, dass nichts passiert ist. Und dann habe ich es einmal wieder gelöscht.
Hat dich niemand erkannt?
Moll.
Aber dann hast du ja ein Match
aber
gehabt.
Aber das hat nicht gekonnt.
Okay, also wir gehen zu der nächsten Frage.
Oder vielleicht ist das der Grund.
Der
ich weiß
Karte.
Es nicht. Jetzt eine neue Karte.
Ja.
Need.
Wie wen?
Das eigentlich? Tust du Fragen stellen? Oder?
Du darfst auch sagen, was dir in den Sinn kommt. Aber ich würde jetzt fragen, auf wen bist du neidisch?
Ja, ich schließe gerade an. Eben, ich bin früher, jetzt ist das anders, aber früher habe ich Männer beneiden, die wirklich einfach ungezwungen haben können, Frauen ansprechen, die ihnen gefallen haben.
Mhm. Also ja. Sehr, sehr private, persönliche Ort, um jemanden zu beneiden. Nicht so beruflich, irgendwie grosse Schriftsteller oder Leute, die, keine Ahnung, mehr Bücher verkaufen. Oder?
Ja, also es gibt natürlich weitaus erfolgreichere Schriftsteller als mich. Und selbstverständlich vergleicht man sich dann. Es gibt auch einige Schriftsteller, die viel prämierter sind als ich. Und natürlich löst das so Gefühl von Neid aus. Aber das heisst eigentlich, ich will das haben, was du hast. Das ist ja Neid letztlich, oder? Und die Frage ist ja viel mehr, wie reagierst du auf das Gefühl? Also machst du ihn nachher runter, also sagst du ein schlechtes Zeug über den Mensch? Oder registrierst du das einfach als solches? Ja, ich hätte das gerne auch. Und glücklicherweise hört es einmal bei mir dort auf.
Hast du schon erlebt, dass jemand neidisch auf dich war? Und
ja.
Das ist dann schwierig geworden?
Ja, sehr häufig. Das habe ich sehr häufig erlebt. Oft habe ich es auch gar nicht als das erkannt. Also ich habe nicht gemerkt, was eigentlich dem zugrunde liegt, sondern es war einfach die blanke Aggression von Männern.
Wie hat sich das gezeigt?
Durch urplötzliches, unvermitteltes, übersteigertes Anficken von Fremden oder auch Bekannten. Es war häufig sehr unangenehm gewesen. Und es waren immer Leute, die eigentlich auch gewusst haben, mit was sie sich verwirklichen wollten, aber keinen Weg gefunden haben, das zu machen. Und dann komme ich daher und ich habe das halt immer gemacht. Oder das ist mir immer leicht gefallen.
Also wissen, was du willst machen?
Wissen, was ich will machen und es auch machen.
Mhm.
Eben, wie zum Beispiel, ja, fang einfach an schreiben, anstatt darüber zu reden. Und das hat offenbar sehr viel Neid ausgelöst und das wiederum hat zu wirklich unangenehmen Begegnungen geführt, immer wieder.
Nur von Männern oder auch von Seiten von Frauen?
Nein, das ist ein Mannending.
Nur von Männern?
Ja.
Okay. Und wie hast du reagiert?
meistens, wie man halt reagiert, wenn einem jemand einfach so anfickt und man rechnet nicht damit. Man ist einfach perplex und je nachdem erklärt man sich sogar noch. Heute würde ich anders reagieren.
Nehmen wir nächste Karte. Das ist ein stressiges Format, gell? Man geht immer so vom einen Thema ins nächste.
Das ist völlig okay. Ich bin ja selber auch so. Unsterblichkeit.
Wärst du gerne unsterblich?
Nein. Weil das ist, glaube ich, so ein bisschen wie mit den 72 Jungfrauen, wo ja auch keine weiteren Angaben dazu gemacht werden über Alter, Aussehen, Geschlecht und Haltung. Und Unsterblichkeit, da müsste ich jetzt mehr wissen über die Rahmenbedingungen.
Ja, du könntest einfach immer leben, du würdest nie sterben.
Ja, aber würde ich altern?
Das wäre dann so deine Frage.
Das fänd, also wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich immer weiter altere und einfach nie darf sterben, dann ist das ja furchtbar.
5000 Jahre. Hast du Angst vor dem Sterben?
Nein. Ich glaub, man kann sich sogar so aufstellen, dass man sich kann freuen aufs Sterben.
Also inwiefern freust du dich aufs Sterben?
Ich glaube, es ist ein Aufstieg in eine andere Sphäre. Ehrlich gesagt, vor was ich Angst habe, ist das ja nicht wirklich Angst, weil ich rechne nicht damit. Aber ich glaube, was unangenehm ist, ist so schmerzvoll und vielleicht sogar noch verdrossen sterben. Mhm. Oder dass du eigentlich parat gewesen wärst zum Gehen, aber dann gleich noch daran hebst und vielleicht dann irgendein Gebresten noch entwickelst und einfach nicht kannst gehen, aus welchen Gründen auch immer. Das stelle ich mir sehr unschön vor.
Was hast denn du das Gefühl, kommt nach dem Sterben, wenn du sagst, du kommst in eine andere Sphäre?
Die Körperlosigkeit.
Aber du als Thomas Meyer bist noch da, einfach ohne Körper?
Ich hoffe, dass ich dann auch den Namen kann ablegen.
Du als... wieso gefällt dir dein Name nicht?
Moll, aber ich denke, wenn man das Körperliche ableitet, kann man wirklich alles Irdische zurücklassen.
Du als deine Seele, oder wie du das willst nennen?
Ja, der Geist, glaube ich, geht weiter.
Also du denkst, du wirst ein Geist nach dem Tod?
Ja, nein, ich glaube nicht, dass es nicht so ist. Ich glaube, der Geist leitet den Körper ab und ist dann wieder in der rein geistigen Sphäre zu Hause.
Und geht er wieder zurück in den Körper? Kommst du dann nochmal auf die Welt?
Wenn er das Les findet oder braucht, ich weiß wirklich nichts über das. Das ist ja nur eine reine Mutmaßung. Aber vor allem, was ich so erlebt und gespürt und gesehen habe, ist das schon meine Haltung. Aber Unsterblichkeit, nein, lieber nicht. Unsichtbar sein, das fände ich cool.
Ja, aber es ist ja da jetzt nicht irgendwie, man kann jetzt nicht wünschen.
Aha, also, man kann nur eine neue Karte ziehen. Wirst du wollen unsterblich sein?
Wow, grosse Frage. Nein.
Okay.
Ich habe das Gefühl, es gibt Vergänglichkeit gibt dem, was man macht und dem, was man erlebt und ist, eine gewisse Wichtigkeit. Also ich glaube, für mich ist es zwar ein trauriger Gedanke, wenn ich denke, okay, ich würde gleich sterben, aber es ist auch ein Gedanke, der mich sicher antreibt im Sinne von, dass ich denke, also ich hoffe, ich sterbe nicht gleich, aber dass ich denke, mein Leben ist zeitlich begrenzt, ich möchte so viel wie möglich mir als Einwohner ermöglichen in diesem Leben. Und ich glaube, wenn ich wüsste, ich habe ewig Zeit, dann würde ich auch eine gewisse Lethargie und eine gewisse, noch größere Faulheit an den Tag legen.
Ja, vielleicht sogar auch eine gewisse Resignation.
Genau. Oder? Genau.
Ich glaube, dass vieles nur möglich ist, weil wir wissen, dass wir sterben.
Ja, glaube ich auch. Nächste Karte.
Geheimnis.
Geheimnis. Du hast geschrieben, trennt euch. Wie viele Geheimnisse dürfen eine Beziehung haben? Also ab wann muss man sich trennen?
Ich weiß nicht, ob man das mit Geheimnis am besten etikettiert. Ich glaube, es ist problematisch, wenn man seine Bedürfnisse und Emotionen vor sich selber und vor dem Partner verheimlicht.
Kein Pass.
Ich glaube, das tut der Beziehung nicht gut.
Aber würdest du jetzt einen Seitensprung erzählen oder würdest du das als Geheimnis behalten?
Ist eine interessante philosophische Frage. Ich finde, sie setzt zu spät ein, weil ein Seitensprung hat ja eine Vorgeschichte. Oder? Die Vorgeschichte handelt von Bedürfnissen, die unbefriedigend sind und ja auch schon nicht eingestanden worden sind, weil sonst hätte man ja können einen Weg finden miteinander, mit diesen Bedürfnissen umzugehen. Aber wenn es schon so weit ist, dass du auf die Bedürfnisse reagierst und tatsächlich fremd gehst, dann ist ja der Akt eigentlich nur noch die Materialisierung von etwas, oder?
Es kann sein, dass du, also ich habe einen Gast da gehabt, der sagt, also Fremdgehen fände sie jetzt gar nicht so schlimm. Und es kann ja sein, dass man zum Beispiel sagt, ich habe das Bedürfnis, mit jemandem Fremdem Sex zu haben, und dann kann das Bedürfnis deine Partnerin gar nicht erfüllen, weil sie nicht fremd ist.
Ja, aber das meine ich ja, wenn das dein Bedürfnis ist, dann kannst du das ja mit deiner Partnerin besprechen.
Aber es ist ja vielleicht verletzend.
Es ist brutal verletzend, aber ich glaube, das wirklich Verletzende am Fremdgehen ist, dass du für den anderen entschieden hast, dass er jetzt einverstanden ist damit. Oder? Also seine Meinung ist so irrelevant, dass du sie nicht mal mehr fragst. Natürlich machst du das nicht, um keinen Puff zu haben, aber das ist ja gerade nochmal feig. Also stellen wir uns vor, du und ich sind ein Paar und du hast jetzt Lust, mit einem fremden Mann Sex zu haben. Wenn du mir das sagst, dann habe ich die Chance, mich zu entscheiden, ob das für mich okay ist.
Ich habe aber vielleicht auch keine Lust auf Konfrontation.
Ja.
Man kann ja vielleicht auch sagen, gewisse es gibt ja Leute, die sagen, Geheimnisse tun auch eine gewisse machen der Beziehung auch noch ein bisschen spannend. Ja. Jeder hat sein eigenes Leben. Man muss nicht alles teilen.
Ja, aber dann frage ich mich, ob das wirklich eine Beziehung ist oder ein Action-Movie. Also,
natürlich. Dann bist du aber, wenn ich das richtig verstehe, für die komplette Offenheit und Ehrlichkeit.
Ja, für mich ist das, was eine Beziehung, eine gute Beziehung ausmacht. Dass man wirklich ehrlich und aufrichtig ist miteinander. Weil das, was du vorher angesprochen hast, ja, vielleicht habe ich keine Lust auf Konfrontation, aber gleichzeitig habe ich Lust auf Sex mit jemandem, der fremd ist. Das ist dann alles sehr selbstbezogen, oder? Ich habe Lust auf Sex mit jemand anderem und gleichzeitig habe ich keine Lust auf eine Diskussion. Aber du schliessest ja den anderen immer aus in dem, oder? Weil vielleicht hat er keine Lust, dass du fremd gehst und vielleicht hat er Lust, seine Meinung zu sagen dazu. Ich finde, das kann man schon so machen, aber es ist dann nicht einfach keine Beziehung, es ist dann sehr egoistisch.
Hast denn du das schon erlebt, dass jemand vor dir Geheimnis gehabt und das dann auch eine Beziehung oder eine Freundschaft kaputt gemacht hat?
Ja, also ich glaube, das Thema ist allgegenwärtig, oder? Was sage ich und was sage ich nicht und wie sage ich es und weiss ich es überhaupt von mir selber? Und natürlich ist das jetzt das eine Beziehung in Gefahr, wenn man nicht wirklich ehrlich ist. Aber das, um das geht es ja, oder? Dass man miteinander wächst, indem man sich immer wieder auch zeigt am anderen. Mit allem, was unangenehm ist.
Hast du ein Geheimnis, das du jetzt möchtest sagen?
Ich habe ein Geheimnis, das, glaube ich, viele Männer haben in unserem Kulturkreis. Ich finde es faszinierend, dass Frauen wird zugestanden, dass sie andere Frauen können erotisch finden. Es gehört so fast zum guten Ton, oder? Also eine ist langweilig, wenn sie das nicht hat. Wenn aber ein Mann das nur schon durch einen Blick zugesteht, dann geht man gerade davon aus, er ist schwul und geht es nicht zu. Oder weiß es nicht. Und ich glaube, das Geheimnis, und darum haben viele Männer, behaupte ich, das Geheimnis, oder? Dass sie hin und wieder auch einen Mann attraktiv finden. Aber weil unsere Kultur so binär ist in dieser Frage, verheimlicht man das. Also wenn ich das zugebe gegenüber jemandem, dann ist gerade, ja, aber stehst du überhaupt auf Frauen, oder? Und das finde ich total faszinierend, weil es ist geschlechtlich sehr verschieden. Frauen sind da sehr offen, sagen es auch offen. Die ist schön, die finde ich attraktiv. Wenn ich müsste, würde ich die nehmen. Und keine Zweifel an ihre Sexualität da, aber bei Männern ist es genau umgekehrt.
Also würdest du sagen, du willst quasi, indem du sagst, mein Geheimnis ist, ich finde einen Mann attraktiv, das finden im Fall auch ganz viele Männer, dass die sich dabei entspannen könnten und das auch sagen?
Mein Geheimnis ist, jetzt muss man natürlich aufpassen, wie man es formuliert, ich finde hin und wieder auch Männer attraktiv. Das ist mein Geheimnis.
Und wie kommt denn das an, wenn du das sagst? Ich finde es schade,
dass es muss ein Geheimnis sein. Ja, eben, genau,
jetzt ist keins mehr.
Jetzt ist keins mehr, danke. Ich finde es schade, dass man dann gerade quasi seine Sexualität verteidigen muss. Dass dann alle Frauenbeziehungen, die man gehabt hat oder hat, dass die quasi in Frage gestellt sind durch eine so eine Regung, die man einmal im Jahr hat.
Würdest du dich als heterosexuell bezeichnen?
Ja. Also mehrheitlich. Es gibt ja die Kinsey-Skala. Mhm. Hast du die schon mal angeschaut?
Genau, sagt man nicht.
Die geht von 1 bis 7. Die Bezeichnungen sind Englisch. Also 1 ist, glaube ich, ausschließlich heterosexuell und 7 ist ausschließlich homosexuell. Und dann gibt es so Abstufungen, oder? Also man geht davon aus, dass die meisten Menschen sich zwischen 2 und 6 bewegen und nur wenige auf 1 oder 7 sind. Und ich habe mal so einen Test gemacht und ich habe mich auf 2 wiedergefunden.
Ah, oh, okay. Das ist schon sehr nahe bei sehr heterosexuell.
Das heisst, glaube ich, heterosexual with incidental homosexual tendencies.
Was meinst du denn der Grund, dass das unter Männern so anders ist wie unter Frauen?
Ja, weil wir natürlich uns sehr stark über genau das definieren, oder? Über den Erfolg bei den Frauen. Und untereinander ist das ja auch so, oder? Und gleichzeitig gilt, obwohl wir eins eher aufgeklärt sind, da gilt es immer noch als unmännlich. Also Homosexualität wird als unmännlich angeschaut. Das sieht man ja zum Beispiel auch im starken Gebrauch vom Wort schwul. Hat du nicht so schwul.
Mhm. Also negativ konnotiert.
Ja, stark negativ konnotiert. Also sehr diskriminierend, aber auch total dumm, oder? Mhm. Weil, also schwul ist nicht unmännlich und männlich ist nicht heterosexuell. Also es ist einfach absurd, so zu denken. Aber trotzdem ist es natürlich eine Realität, oder, die dann auch auf alle einwirkt. Das ist das Interessante. Wenn du selber nicht so funktionierst und rundherum tun es aber die meisten, dann betrifft dich das ja dann auch. Oder? Mhm. Jetzt im konkreten Fall haltest du dann auch eher hinter dem Berg mit der Tatsache, dass du einen Mann attraktiv findest. Weil du ja weißt, wenn du jetzt das sagst, dann wird man dich abwerten. Ist es ehrlich genug gewesen für deinen
ehrlich,
Podcast?
Das ist auch ein gutes Geheimnis, das jetzt keins mehr ist.
Ja, jetzt
wenn
ist
wir noch eine letzte mehr. Karte nehmen.
Und nur noch eine?
Wir können auch noch zwei. Kommt darauf an.
Ich finde es nice.
Gell, das ist ein lässiges Spiel.
Schulden.
Hast du Schulden?
Lass mich kurz überlegen. Nein.
Nie gehabt?
Mal natürlich. Ich habe einen sehr lockeren Umgang mit Geld.
Also du gibst gern aus?
Ich gebe es gern aus, weil es gibt sehr viele schöne Sachen, die man überkommt dafür. Und das hat in jungen Jahren habe ich wirklich gar keinen Bezug dazu gehabt. Da habe ich viel zu viel ausgegeben und das hat dann auch zu Kreditkartenschulden geführt.
Du hast einfach voll überzogen, das Limit, also voll deine.
Ich bin immer auf dem Limit, also gell, man redet von 2.000 oder 3.000 Stutz, aber das sind Schulden, oder? Also ich habe immer der Kreditkartenfirma jeden Monat von neuem 3.000 Stutz geschuldet und habe halt die 70 Stutz, 100, 200 wieder abgezahlt.
Für was hast du denn ausgegeben?
Ach, Kleider.
Echt?
Ja, das war immer mein grösster Budgetposten. Und Steuerschulden habe ich eigentlich lang immer von Jahr zu Jahr geschleppt.
Aber du hast doch immer so viel Erfolg gehabt.
Ja, man darf natürlich das nicht einfach gerade eins zu eins mit Geld ummünzen. Also wenn du mich jetzt fragst, wie viel hast du verdient mit dem Wolkenbruch? Dann kann ich dir einen Betrag nennen, der wahrscheinlich recht ansehnlich ist, aber das ist ja immer in Relation zu der Zeit. Für die muss lange.
Wie viel hast du verdient mit Wolkenbruch?
Ich würde sagen, ich habe alles in allem vielleicht eine Viertelmillion Franken verdient. Aber in 8 Jahren, oder?
Also mit dem Buch oder mit dem Drehbuch?
Alles zusammen einfach
alles
jetzt.
Zusammen.
Ja.
Mit dieser Geschichte. Einfach,
was hat das in meine Kasse gespielt? Ja, vielleicht ein bisschen mehr als das, aber eben, es muss ja dann lange für 8 Jahre und dann ist halt nicht mehr so viel. Ja.
Und hast du jetzt noch Schulden?
Nein, jetzt tatsächlich nicht. Ich habe es geschafft, mich zurückzuhalten und einfach auch zu moderieren. Indem ich verschiedene Konti habe und automatisch Geld auf ein Sparkonto einzahle, auf das ich gar keinen Zugriff habe. Zumindest online nicht. Also ich müsste auf die alternative Bank gehen mit einem Formular und sagen, tun Sie da. Das mache ich natürlich nicht. Und dann habe ich ein Steuerkonto wo vom Geschäftskonto auch gerade automatisch abgezogen wird, sodass ich es gar nie gesehen.
Du hast dich austrickst.
Ich habe mich austrickst. Ich habe mich austricksen. Ich habe sogar auf meiner Kreditkarte eine Limite von 400 Franken machen.
400?
Ja,
400. Also du kannst nicht mehr wie 400 ausgeben?
Genau.
Auf deiner Kreditkarte?
Und so funktioniert das
tipptopp. Aber wie machst du Ferien?
Ja, das ist eine lustige Frage. Niemand macht mehr Ferien.
Ja, ich meine, aber es ist ja erst seit jetzt, wo niemand mehr Ferien macht.
Nein, das stimmt natürlich. Also, wenn ich Ferien mache, dann...
Erhöhst du Limite?
Nein, dann tue ich natürlich möglichst viel schon vorher zahlen. Mit Online-Überweisungen. Oder ich tue zusätzlich auf das Kreditkartenkonto einzahlen. Temporär. Also dann zahle ich halt 3'000 Stutz ein und habe dann genug für die Ferien. So mache ich das.
Kann mich und du kaufst jetzt weniger teure Kleider?
Ich kaufe Kleider viel bewusster. Früher habe ich wirklich einfach mal genommen, was ich leise gefunden habe. Was auch geholfen hat zum Austricksen, ist, dass Anschaffungen werden alle überschlafen.
Okay, also bevor du einen Mantel kaufst, gehst du heim, schlafst schon mal drüber und wirst am nächsten Tag
noch. Genau, also darum, das ist das Schöne am Online-Shopping. Du kannst das Zeug in den Warenkorb legen und es bleibt dort drin. Und du kannst dann am nächsten Tag schauen, will ich es immer noch.
Machst du nur noch Online-Shopping? Gehst du nicht in die
Läden? Nein, ich, manchmal mache ich Online-Shopping, aber hauptsächlich kaufe ich meine Sachen bei Taylor's Project. Das ist ein Atelier am Schanzengraben von zwei sehr sympathischen jungen Herren, die Mode auf Mass machen.
Machen wir noch eine Karte?
Ja, gerne.
Zum Abschluss. Wieso ein Bettmümpfeli?
Angst. Das ist doch ein super Thema. Vor was hast du Angst, Yvonne?
Es ist lustig, dass du mir gerade die Frage stellst. Ich habe vor. Ich habe Angst, wenn ich im Dunkeln aus der Straße laufe, wo es niemand hat. Dann nehme ich den Schlüssel zwischen den Fingern und denke, falls jemand kommt, wehre ich mich auf. Ich habe vor ein paar Sachen Angst. Ich habe vor allem Angst, dass meine Mitmenschen würden krank werden würden. Und sie würden leiden. Vor was hast du Angst?
Ja, also ich muss mir tatsächlich jetzt etwas überlegen, weil Angst nicht ein Lebensgefühl ist von mir. Also das ist nicht präsent. Und meine Selbstständigkeit hat mir sehr geholfen in dem, weil am Anfang hatte ich natürlich dauernd Angst gehabt, Existenzangst, damals vor 14 Jahren. Und irgendwann integriert man das ständige Auf und Ab vom Leben, was sich ja dann auch in den Einkünften abbildet, so stark, dass es einem einfach nicht mehr kümmert. Und mittlerweile erlebe ich mich als weitestgehend angstfrei.
Oder Angst jetzt in Bezug auf deinen Sohn, dass Angst um ihn hast? Oder?
Ja, auch nicht wirklich, weil ich habe den Eindruck, dass wir wohlbehütet sind. Und ich glaube auch, es hilft niemandem, wenn ich Horrorvorstellungen entwickle, was alles könnte sein. Natürlich hat man sie dann gleich mal. Haben wir abgemacht, dass ich ihn abhole. Und wir haben uns verpasst, weil er irgendwie noch jemand anders eingelaufen ist. Und am anderen Abmachort, den wir noch haben, hat er irgendwie 10 Minuten gewartet. Er hat dann gefunden, das sei jetzt lang genug gewesen und ist dann zu der Kollegin heim. Habe ich natürlich nicht gewusst, dass das seine erste Wahl ist. Und dann habe ich also tatsächlich stundenlang mein Kind gesucht.
Da hat man doch Angst.
Ja, ich bin in Panik verfallen. Es war furchtbar. Und ja, ich habe das schrecklich gefunden. Dann hat man natürlich Schreckensvisionen. Aber sonst habe ich keine Angst. Weil ich auch glaube, dass es nicht hilfreich ist, Angst zu haben. Und ich glaube, dass man Angstgedanken muss verscheuchen.
Aber ist dir schon mal etwas Schlimmes passiert? Keine Ahnung, Überfall oder irgendwas, was du müsstest? Also, dass du ein Erlebnis gehabt hast, wo du jetzt, wenn du daran denkst, Angst hast, wenn du wieder in einer ähnlichen Situation bist?
Nein, mir ist nichts Schlimmes passiert.
Oder irgendein Unfall? Oder bist du bis jetzt sehr behütet durchs Leben?
Ich hatte diverse Unfälle, verschiedenster Art, mit Auto, TÜV und Velo. Aber es ist nie etwas wirklich Schlimmes passiert. Aber das, was du vorher angesprochen hast, dass du Angst hast, im Dunkeln allein heimzulaufen, ich glaube, ich kann vor allem so reden, weil ich ein Mann bin, ehrlich gesagt. Ich glaube, als Frau hätte ich ständig Angst. Ich glaube, ich hätte im ÖV Angst, dass irgendeiner seine Finger nicht bei sich behalten kann. Meiner Freundin ist letztens etwas sehr Widerliches passiert auf dem Kasernenareal, wo jemand seinen Penis entblößt hat und ihr angedroht hat, sie zu vergewaltigen.
Boah.
Einfach, weil sie eine Frau ist.
Ja, das ist richtig.
Das langt schon, offenbar. Oder? Um bei einer Vielzahl von Männern ein widerliches Verhalten auszulösen. Ich meine, das ist schon sehr extrem. Also es gibt ja dann auch so niederschwelliges Zeug mit einfach blöden Sprüchen in der Bar. Oder? Also da habe ich schon so viel hässliches Zeug gehört, dass ich glaube, wenn ich eine Frau wäre, einfach allein durch das hätte ich einfach so eine Grundangst vor Männern. Und ich glaube, du solltest dir ein Pfefferspray beschaffen und nicht einen Schlüssel. Ich weiß nicht,
stimmt, das wahrscheinlich würde es mehr nützen. Das ist effektiv, das ist
ich wahrscheinlich ein guter Rat. Ich weiß nicht, was ein Schlüssel bringt, ehrlich gesagt.
Ich habe immer das Gefühl, dass ich dann wieder auf die Augen losgehe mit dem Schlüssel. Aber vielleicht ist es mehr einfach für mich, um mich zu beruhigen.
Nein, was ich dir empfehle, ist ein Pfefferspray und ein Übungsspray. Das gibt es, wo nichts drin, also wo nur ohne Reizstoff, sodass du es mal geübt hast.
Ja,
das empfehle ich jeder Frau, das
ist ein guter Rat.
Zu tun, weil ich glaube, das ist das Einzige, wo du wirklich kannst handhaben.
Das ist ein guter Rat. Oder einfach nicht so viele alleine durch die Straße laufen.
Grundsätzlich, aber eben, leider langt es, dass man allein heimgeht. Das ist offenbar schon genug.
Jetzt hören wir so ein bedrückt auf, gell? Ich weiß gar nicht, ob wir noch gleich noch eine wollen, einfach für die Stimmung.
Ja, aber
Stimmung,
weißt, Entschuldigung, Yvonne, also es liegt ein bisschen an
diesen Karten. An diesen Karten, also, du kommst vielleicht einfach...
Weißt du, da steht Krankheit, Fremdgehen, Verlust, Missbrauch, Schulden, Tod. Also ich weiß
okay.
Jetzt... Kann man das Gespräch schön aufhören?
Wir haben vorhin, also wo du das Geheimnis mit den Männern... Ist es schon noch lüpfiger gewesen?
Ja, das ist lüpfiger gewesen, ja. Aber...
Jetzt,
also die Kärtchen helfen nicht. Guilty pleasure. Okay.
Ich stelle einfach sonst noch eine Frage, die mich interessiert. Also, was ist dein nächstes Projekt? Nachdem du Trend geschrieben hast, warte ich aufs Buch «Bleib zusammen».
Ja, es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe tatsächlich ohne... Das, wir haben ja schon mal darüber geredet. Und ich habe die Idee auch schon gehabt, weil... ich glaube, es ist nicht da damit, einfach zu sagen, wir passen nicht zusammen. Ich glaube, das ist ein Teil von einer Systematik, die noch einen anderen erfordert, nämlich passe ich dann? Passe ich zu mir?
Und wenn das gemacht ist?
Und wie gehe ich mit nicht passendem Moment um? Weil die kommen sowieso, oder?
Und da kann man entweder sich trennen oder eben bleiben.
Ja, also das mit dem Trennen soll immer eine Option bleiben, weil manchmal ist es wirklich einfach sinnlos, mit jemandem die ganze Zeit zu streiten.
Aber, das stimmt.
Aber es gibt sowieso Missklänge und Missverständnisse und Meinungsverschiedenheiten. Und da muss man sich schon schulen mit sich selber.
Wir müssen sowieso aufhören, weil jetzt geht die Bar,
jetzt geht die Bar auf. Es ist schon
jetzt geht es da los.
Jetzt wird da getrunken. Dann ist das sowieso kein Ort mehr für mich. Straight genau, edge, wenn ich bin.
Du tust dich austricksen mit Geld, mit Alkohol, überall.
Das Alkohol kann kein Austricksen erfordert. Ich habe einfach keine Lust mehr. Das ist mir echt zu doof geworden.
Aber es ist auch... Ohne Alkohol, nein, das darf ich gar nicht. Es klingt wirklich total als welcher Alkoholkerin, das bin ich nicht. Es war sehr schön, das Gespräch.
Danke, für mich auch. Und du bist gewiss keine Alkoholikerin.
Mir gefällt die Ehrlichkeit und dass du die Geheimnisse gelüftet hast, dass du da bist.
Danke für die Einladung, liebe Yvonne. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. 201 Eisenring ist eine Produktion von der Tamedia AG, Idee und Redaktion Yvonne Eisenring, Projektleitung und Produktion Mirja Gabatuller, Kamera Boris Gigax, Ton Dieter Meier.